Das war doch nett gerade von Lulu und Max zum Thema Geduld, ne? Die Mutter von Lulu, meine Geduld ist am Ende oder mein Geduldsfaden reißt oder Gott schenke mir Geduld. Ich kenne noch eine Verschärfung des Gebetes, Gott schenke mir Geduld, aber bitte sofort. Mit der Geduld ist es so eine Sache, man muss sie lernen, sie gehört zum Leben. Gott hat Geduld, Gott hat ganz viel Geduld. Und es geht in der Predigt heute um unsere Geduld und Gottes Geduld. Wir werden alle sterben, früher oder später. Der Tod ist todsicher. Das bedeutet, Abschied zu nehmen von Menschen, von geliebten Menschen. Wir trauern und brauchen Trost. Eigentlich kommen alle Todesfälle zu früh. Es wäre noch so vieles möglich gewesen, selbst in hohem Alter. Ich erinnere mich daran, wie eine Enkelin sagt, meine Großmutter ist gestorben, die war schon hoch betagt und dass ihr das fast den Glauben an Gott genommen hat. Wenn wir einen Menschen lieben, dann kommt der Tod immer zu früh. Wir können uns vorbereiten auf den Tod, auch auf unseren eigenen Tod und das sollten wir. Gott lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das, was wir auf dieser Erde erleben, ist manchmal gefühlt das Letzte oder manchmal auch das Allerletzte. Aber aus Gottes Sicht ist es eben nur das Vorletzte. Das Letzte wird die Ewigkeit bei Gott sein. Als Jesus von den Toten auferstanden ist, hat er uns gesagt, dass er der Erste ist. Und genauso wie er auferstanden ist, werden wir auferweckt werden von den Toten. Wir werden einen neuen geistlichen Leib bekommen. Wir werden in ewiger Herrlichkeit und Schönheit bei Gott sein und mit ihm verbunden sein. In ewiger Liebe. Gott hat diesen Menschen, uns Menschen, diese Sehnsucht ins Herz gelegt. Und es ist interessant, dass es diese Ewigkeitshoffnung ja nicht nur bei Christen gibt, sie gibt es in ganz vielen Religionen und auch bei Menschen, die mit Religion gar nichts zu tun haben oder zu tun haben wollen. Es ist irgendwie so ein Gefühl da, ja, es könnte mehr sein. Der christliche Glaube rechnet damit, dass Jesus wiederkommt. Er wird seine Leute zu sich holen. Er wird die Toten und die Lebenden richten und sein ewiges Reich bauen. Als Jugendlicher hatte ich große Schwierigkeiten mit diesem Bild, dass Jesus auch der große Richter ist. Ist doch der Barmherzige, der uns alles vergibt. Ja, das stimmt. Aber mittlerweile finde ich diesen Gedanken sehr tröstlich. Wir haben in unserem Leben, wenn wir hinschauen, ganz viel entdeckt, wo Menschen schuldig geworden sind, wo Menschen Hunderte, Tausend, Millionen auf dem Gewissen haben und hier nicht zur Verantwortung gezogen werden. Sie entgehen dem ungestraft, sie können machen, was sie wollen. Und dieser Gedanke, dass sie irgendwann vor Gott stehen, dann können sie keine Ausreden haben, dann nützt ihnen kein Anwalt und Gott wird sie bei ihrer Schuld packen und sie zur Verantwortung ziehen. Natürlich werde ich mich auch vor ihm verantworten müssen und ich möchte so leben, dass es Gott Ehre macht und ich möchte ihn um Vergebung bitten, wo ich schuldig werde, denn ich werde immer wieder schuldig. Also, Jesus kommt wieder. Durch die Kirchengeschichte hat es immer wieder Bewegungen gegeben, die haben versucht, das zu berechnen. Und diese Bewegung, dass es mit der Welt zu Ende geht, man nennt das Apokalyptik, gibt es nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Gesellschaft. Dass man sagt, die Welt wird untergehen und ohne, dass es irgendwie was mit Gott zu tun hat. Wir können als Menschen unsere Lebensgrundlagen zerstören und das tun wir auch, aber wir können die Welt nicht komplett unbewohnbar machen. Letztendlich kann man sagen, irgendwann wird die Sonne verglühen in 3 bis 5 Milliarden Jahren, dann ist auch Schluss mit der Erde und das Universum ist auch endlich, ob es nun 50 oder 100 Milliarden Jahre sind, sei dahingestellt. Die Bibel rechnet gar nicht. Die sagt, Gott hat einen Anfang gemacht und er macht ein Ende. Und dieses Ende bestimmt Gott und es bestimmt nicht der Mensch. Und darauf setze ich, weil ich glaube, wenn Gott die Welt geschaffen hat, wenn er sie erhält, wenn er sie im Blick hat, dann wird er auch ein Ende setzen. Die Christen damals haben gesagt, Jesus kommt wieder, noch in unserer Generation. Und sie mussten eine Menge Spott einstecken, und mit dem Spott fangen wir heute an. Der ist nämlich im Predigttext gleich an der ersten Stelle. Wo bleibt euer Gott? Aus 2. Petrus 3. Ihr müsst euch vor allem darüber im Klaren sein, in der letzten Zeit werden Menschen auftreten, die nur ihren eigenen selbstsüchtigen Wünschen folgen. Sie werden sich über euch lustig machen und sagen, er hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Inzwischen ist die Generation unserer Väter gestorben, aber alles ist noch so, wie es seit der Erschaffung der Welt war. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Das heißt, die Christen haben mit den Menschen in ihrem Umfeld darüber geredet, welche Hoffnung sie haben. Die wussten alle, die warten darauf, dass Jesus wiederkommt, und sahen dann auch manche Gelegenheit, wenn das dann dauerte, zum Spott. Das heißt, sie haben offen über ihre Hoffnung kommuniziert. Und dann gingen Jahre ins Land. Die erste Generation der Christen war schon fast ausgestorben. Und die Fragen kamen nicht nur von außen, wo bleibt denn euer Gott? Die Fragen waren von innen auch da. Ja, wo bleibt denn Gott, wenn er gesagt hat, er kommt in dieser Generation wieder? Für die Christen war es die Herausforderung, geduldig zu sein, für die Nichtchristen ein Grund weniger zu glauben. Sie meinten nun einen guten Grund zu haben. Zweitens, neuer Himmel, neue Erde, nichts Neues. Sie wollen nicht wahrhaben, dass es schon einmal einen Himmel und eine Erde gab. Gott hatte sie durch sein Wort geschaffen. Die Erde war aus dem Wasser aufgestiegen und auf dem Wasser ruhte sie. Durch das Wort Gottes ging die damalige Welt zugrunde bei der großen Flut. Ebenso ist es mit dem jetzigen Himmel und der jetzigen Erde. Sie sind durch dasselbe Wort Gottes für das Feuer bestimmt worden. Wenn der Tag des Gerichts da ist, werden sie untergehen und mit ihnen alle, die Gott nicht gehorcht haben. Nun wird's interessant. Die Christen damals sind davon ausgegangen, dass es schon einmal einen alten Himmel und eine alte Erde gab und dann eine Neuschöpfung von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und zwar wird das verbunden mit der Geschichte der Sintflut. Wir wissen heute, dass die Erde eine Kugel ist, also wir können es wissen, es ist keine Glaubenssache, und es ist keine Scheibe. Damals war die Vorstellung, die Erde ist eine Scheibe, sie kommt aus dem Wasser. In der Schöpfung wird ja geschrieben, Wasser und Erde wird getrennt. Und auf dieser Scheibe unter einer Himmelsglocke haben die Leute gelebt. Und als die Sintflut kam, ist im Grunde diese Scheibe vom Wasser überflutet worden. Und damit war für die Menschen damals die Welt untergegangen. Dass Noah irgendwo mit seiner Arche noch rumschipperte, passt nicht so ins logische Denken, aber für die Menschen damals war das ist schon mal passiert. Und dann hat Gott einen neuen Anfang geschaffen und einen neuen Anfang bestimmt. Das entspricht nicht unserem Wissensstand, aber es ist ein anschauliches Bild dafür, dass die Welt untergehen kann und sie kann auch wieder neu geschaffen werden. Für die Menschen damals war das so nach dem Motto, gab's ja schon mal, ist nichts völlig Neues. Das bleibt nicht die letzte Überraschung in diesem Bibeltext. Manche kennen den Ausspruch schon 1000 Jahre wie ein Tag. Hier geht es um Gottes Zeitrechnung. Meine Lieben, eins dürft ihr dabei nicht übersehen. Beim Herrn gilt ein anderes Zeitmaß als bei uns Menschen. Ein Tag ist für ihn wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre ist wie ein einziger Tag. Also ein bisschen kann ich das verstehen, wenn ich beim Arzt sitze, dass gefühlt die Zeit lang, endlos lang dauert. Gefühlt dauert es viel zu lange, bis Jesus wiederkommt. Und hier spielt es natürlich eine Rolle, dass Christen oft unter Druck standen und immer wieder verfolgt waren und immer die Hoffnung war, irgendwann hat es ein Ende mit der Pein und die Folterer müssen sich vor Gott verantworten. Und Gott macht hier deutlich, ich habe ein anderes Zeitmaß. Ein Tag wie 1000 Jahre. Das macht bei 2000 Jahren ungefähr 730.000 Tage. Eine unvorstellbare Zahl. Tausend Jahre wie ein Tag ist eigentlich auch unvorstellbar, wenn wir in der Geschichte sehen können, was alles in tausend Jahren passieren kann. Wenn man das so nimmt als Zeitrechnung, dann sind da der Auferstehung Jesu gerade mal 2 Tage vergangen. Also noch kein Grund zur Hektik und zur Ungeduld, es wird schon. Was hiermit deutlich gemacht wird, dass Gott ein anderes Zeitmaß hat. Und das hat nicht damit zu tun, dass er nicht weiß, wie eine Uhr geht, sondern das Gefühl, was dahinter steckt, dass Gott so viel Zeit hat, ist etwas anderes. Und da kommen wir im nächsten Schritt drauf. Gottes unglaubliche Geduld. Vers 9, der Herr erfüllt seine Zusagen nicht zögernd, wie manche meinen, im Gegenteil. Er hat Geduld mit euch, weil er nicht will, dass einige zugrunde gehen. Er möchte, dass alle Gelegenheit finden, von ihrem falschen Weg umzukehren. Gott hat Geduld. Das ist der Grund, warum Gott nicht auf den Tag oder auf die Jahre guckt. Er guckt auf die Menschen. Er guckt nicht auf einen Chronometer, auf einen ewigen, er sieht die Menschen. Und er sieht, dass bei Menschen eine gute Entwicklung ist, manchmal eine schlechte. Er sieht, wie Menschen miteinander reden und hofft, dass endlich da ein verklemmter Christ mal ein paar Worte über die Lippen bringt, um einem anderen weiterzuhelfen. Er hat eine unheimlich große Geduld. Warum? Weil er möchte, dass möglichst viele Menschen zur Umkehr motiviert werden. Und er hat Geduld mit seinen eigenen Leuten, den Christen, die sich auf falsche Wege begeben haben oder sich von ihm entfernt haben. Wenn man in der Bibel schaut, wird man auf ganz viele Stellen stoßen, wo Gott eine unglaubliche Geduld hat. Wo ein Mose 40 Jahre in der Wüste vorbereitet wird, wo man sich eigentlich sagen müsste, in Ägypten brennt es, da muss endlich jemand Freiheit schaffen. Und Gott gibt diesem Mose 40 Jahre Ruhe. Ruhe beziehungsweise Zeit zu lernen. Die ist auch nötig bei ihm. Und so geht er mit uns auch um. Er guckt nicht, dass er sagt, eigentlich müsstest du schon viel weiter sein und jetzt gib dir endlich mal Mühe und morgen will ich Erfolge sein. Nein, er hat Geduld. Unendliche Geduld. Manche haben als Kinder schon Ja zu Jesus gesagt und lassen sich retten. Andere sind älter, machen es kurz vor Lebensschluss. Manche sind eine Zeit lang Christen, kühlen dann ab, kehren irgendwann nach Jahren oder Jahrzehnten wieder um zu Jesus und folgen ihm nach. Und Gott macht keinen Druck, er hat Geduld. Geduld meint eben auch, dass er zulässt, dass manche nicht zurückkehren und sich ganz abwenden. Aber die Chance, dass sie doch kommen, die möchte Gott nicht verstreichen lassen. Die Bibel ist voll von diesen Geschichten. Und wenn wir die Geschichte Israels im Alten Testament anschauen, dann stellen wir fest, dass Gott auch die gleiche Geduld dort hat. An vielen Stellen ist er richtig sauer und wütend und möchte eigentlich das Gericht so über sie hineinbrechen lassen. Und dann schickt er noch einen Propheten und noch einen Propheten und es dauert mitunter 100, 200 Jahre, bis dann das Gericht kommt. Wo man sagt, muss das Gericht sein? Eigentlich müsste man fragen, warum erst jetzt, warum nicht viel früher? Warum hat Gott so viel Geduld? Und wenn wir die Geschichte der Kirche anschauen, dann gibt es da viele Dinge, die sind so weit von Gott entfernt, so mega peinlich. Und Gott hat die Geduld, dass sie wieder auf den Trichter kommen, bis irgendein Luther daherkommt und wieder anfängt, neu die Bibel zu lesen, dauert es ein paar hundert Jahre. Und so geht die Zeit weiter ins Land. Gottes Geduld ist riesig, damit Menschen gerettet werden. Wir sind als Kirchen des Westens träge und satt geworden und wir sind sehr im Diesseits. Wir haben die Ewigkeit verloren und müssen sie uns immer wieder neu bewusst machen, dass es mehr gibt als dieses Leben auf dieser Welt. Bei der Synode der EKD vorletzte Woche hat die Pastorin und Poetin Christina Brudereck gesprochen und die ist bekannt für ein paar gute Wortschöpfungen und eine fand ich wirklich genial. Sie sagt, sie lasse sich nicht aufs Diesseits vertrösten. Wir kennen das ja, ne? Die Christen vertrösten aufs Jenseits, aber was hier läuft in unserer Gesellschaft, wir werden aufs Diesseits vertröstet. Es wird schon besser, wir geben uns alle Mühe und in Zukunft wird es irgendwann sein, wir werden den Tod überwunden haben, Wenn man genug Geld hat, kann man sich jetzt schon einfrieren lassen und irgendwann dann entsprechend behandeln lassen. Ich lasse mich nicht aufs Diesseits vertrösten. Ich glaube, das ist der Punkt, wo wir als Christen einsetzen können und sagen, Gott hat eine unglaubliche Geduld, aber sie hat auch irgendwann ein Ende und deswegen wollen wir die Zeit nutzen. Fünftens, der Tag des Herrn kommt überraschend. Doch der Tag des Herrn kommt unvorhergesehen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter tosendem Lärm vergehen. Die Himmelskörper verglühen im Feuer. Und die Erde und alles, was auf ihr ist, wird zerschmelzen. Wenn ihr bedenkt, dass alles auf diese Weise vergehen wird, was für ein Ansporn muss das für euch sein, ein heiliges Leben zu führen, das Gott gefällt? Lebt in der Erwartung des großen Tages, den Gott bald heraufführen wird. Tut das Eure dazu, dass er bald kommen kann. Der Himmel wird dann in Flammen vergehen und die Himmelskörper werden im Feuer zerschmelzen. Aber Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese neue Welt warten wir. Der Tag des Herrn kommt. Wenn man weiß, dass in eine Wohnung eingebrochen werden kann, dann sichert man, soweit es geht. Aber wenn dann ein Dieb kommen sollte, ist es doch wieder überraschend. Das heißt, wir sollen damit rechnen, dass Jesus wiederkommt. Wir sollen Vorkehrungen treffen. Und zu diesen Vorkehrungen gehört, dass wir zum Beispiel die Zeichen der Zeit sehen. Man kann Zeichen der Zeit einordnen anhand der Bibel. Es gibt eine Menge Hinweise, aber keine Hinweise, wo wir sagen können, jetzt ist der Tag oder in 10 Jahren ist er oder in diesem Jahr. Es gibt keine Möglichkeit, einen Termin zu fixieren, aber wir können sehen, Gott lässt nicht locker, er bleibt bei seinem Weg. Die Gründung des Staates Israels 1948 ist so ein Punkt. Und in der Bibel gibt es viele Stellen, wo es um die endzeitlichen Schlachten geht. Das heißt, wo Machtkonstellationen sind, die dazu führen, dass die endzeitliche Schlacht in der Jezreel-Ebene stattfinden wird. Ich habe das früher für Spinnerei gehalten. Mittlerweile wissen wir, die Machtkonstellationen und das, was da gerade stattfindet, liegt gar nicht so weit weg von diesen endzeitlichen Prophezeiungen. Da kann ein Weltkrieg ausbrechen. Und dass Israel immer wieder alleine steht, das wird auch vorhergesagt und das besteht ja auch so. Letztendlich ist aber immer klar, Gott wird seine Hand im Spiel halten. Er hat nicht die Hand zurückgezogen, sondern er möchte, dass alles seinen Weg geht. Gott wird das Ende bestimmen. Und dann wird es zu einer Transformation kommen, zu einer neuen Erde und einem neuen Himmel. Das wird nicht näher beschrieben. Interessant ist, dass es an anderen Stellen so auftaucht, es wird kein Tod mehr geben, keine Tränen, kein Leid. Hier taucht nur auf, es wird kein Unrecht mehr geben. Und das ist das Interessante, das hat nämlich wieder mit der Zeit dieser Christen zu tun, an die der Brief geht. Das ist in eine Region geschickt worden und sie haben eben viel mit Unrecht zu tun gehabt. Sie haben gemerkt, dass sie, wenn sie Christen sind, unter Druck gesetzt werden und dass sie nicht irgendwie Hilfe bekommen bei einem Rechtsstaat. Wir wissen heute auch, dass es einfach ist, Recht zu haben, aber Recht zu bekommen ist eine andere Sache. Der Brief geht an Christen, die haben ständig unter Druck gelebt. Und für sie ist die größte Hoffnung keine üble Nachrede, keine falschen. Nicht mehr der Sündenbock sein für alles, was schief läuft. Keine Diskriminierung, keine Polizei, die wegschaut, wenn Christen angegriffen und Kirchen angezündet werden. Keine Richter, die das Recht beugen, weil Christen keine Lobby haben. Keine Angst vor Revolutionsgarden, Geheimdienst, Denunziation der Nachbarn, Verrat und Ausgrenzung durch die eigene Familie. Deswegen ist das die Hoffnung. Es wird kein Unrecht mehr sein, sondern es wird Recht sein. Die Frage für uns ist jetzt, Wie leben wir damit? Es ist ja schön, solche Dinge zu wissen. Sie können Angst machen, sie können uns helfen, sie können Hoffnung machen. Aber die Frage ist, wie können wir mit Ewigkeitsperspektive leben? Wenn ihr bedenkt, dass alles auf diese Weise vergehen wird, was für ein Ansporn muss das für euch sein, ein heiliges Leben zu führen, das Gott gefällt? Dauert noch ein bisschen. Was muss das für ein Punkt sein, dass ihr ein Leben führt, das Gott gefällt? Darum geht es letztendlich. Letztendlich ist klar, diese Geschichte soll dazu führen, dass man ein Leben führt, das dem angemessen ist, ein Leben mit Ewigkeitsperspektive. Das bedeutet keinen Grund zu jammern, sondern sich auf das Leben zu konzentrieren, was da ist. Es soll ein Ansporn sein, sich auf Gott zu konzentrieren. Ein heiliges Leben führen bedeutet, mein Leben gehört Gott und ich will ihm treu sein. Ich will so leben, dass es ihm Ehre macht. Das ist plötzlich die wichtigste Sache. Nicht, wo kann ich Menschen gefallen, wo kann ich meinen Vorteil suchen, sondern ich möchte so tun, dass ich damit rechne, Gott kommt bald. Es gibt eine Stelle im Alten Testament, die uns helfen kann, hier den richtigen Weg zu finden, ohne abzuheben, dass man sich zurückzieht von der Welt oder nur noch in der Zukunft lebt. Als das Volk Israel im 7. Jahrhundert in die Verbannung in Babylon kam, bekamen sie eine Botschaft von Gott. Erstens, diese Zeit ist begrenzt. Irgendwann geht es zurück ins gelobte Land. Bis dahin baut Häuser, gründet Familien und sucht der Stadt Bestes. Das heißt, in dem Ort, wo ihr seid, seid ihr verantwortlich mit in der Gesellschaft. Ihr tut, was ihr könnt, damit das Allgemeinwesen nicht vor die Hunde geht. Als Christen sollen wir genauso leben, dass wir Verantwortung übernehmen in der Welt. Aber immer unter diesem Wissen wie damals, irgendwann hat es mit der Verbannung ein Ende. Es geht zurück in die Heimat, ins gelobte Land und für die Christen in die Heimat im Himmel. Ein zweites ist wichtig und zeigt sich auch in der Art, wie Christen damals mit der Welt umgegangen sind. Das ist, einen realistischen Blick zu haben für die Gegenwart. In den letzten Zeiten wird die Liebe erkalten. Das ist eine dieser Verheißungen. Wenn man so in die Vergangenheit guckt, gab es immer Zeiten, wo wenig Liebe in der Welt war. Heute haben wir wieder so eine Zeit. Und wir müssen die Zeit sehen, realistisch, wie sie ist. Es ist klar, man muss etwas für das Klima tun. Aber wenn ich sehe, wie die Klimabewegungen Verachtung für die Demokratie und für die menschliche Freiheit haben, wie sie vom Wesen her autoritär sind, dann möchte ich nicht so damit arbeiten. Ich möchte nicht in einer Ökodiktatur landen. Jemand hat mal gesagt, am Umgang mit Judenhass und Israel kann man sehen, wie der moralische Zustand einer Gesellschaft ist. Wenn wir das als Maßstab anlegen, dann sieht es schlecht aus. Die Liebe wird in vielen Menschen erkalten. Viele Menschen radikalisieren sich selbst. Bei den völlig verschiedensten Themen zählt nur noch ihre eigene Wahrheit. Diktatoren, denen ihr Volk egal ist, es geht ihnen nur um Macht und Unterwerfung. Ein Putin will keinen Frieden. Menschen, die sich dem Wohlstand und dem Luxus verschrieben haben und denen der Rest der Welt egal ist, Reiche und Superreiche, die mit Geldgier die Welt zerstört haben. Da ist so wenig Liebe, Liebe zur Welt, Liebe zu den Menschen. Und wir müssen natürlich als Christen auch auf uns schauen und sehen, wo sind wir? Wo übernehmen wir Verantwortung, Suche der Stadt Bestes und gleichzeitig in dem Bewusstsein, dass hier ist nur das Vorletzte, noch nicht das Letzte. Und deswegen geht es darum, dass du und ich, dass wir ganz persönlich für uns eine Entscheidung treffen und das bedeutet eben, mit der Ewigkeit zu rechnen. Leben mit Ewigkeitsperspektive. Das heißt, ich will Jesus nachfolgen. Er soll an erster Stelle stehen. Ich will Gott ehren und ich freue mich auf die Ewigkeit. Ja, ich lebe gerne hier und möchte das Leben genießen, aber ich weiß, es ist nur das Vorletzte. Irgendwann geht es in die Heimat. Das gelingt mir nicht immer, aber ich muss mich täglich neu entscheiden. Und deswegen bin ich so dankbar, dass Gottes Geduld mir gilt. Ich möchte von seiner Geduld lernen, selber geduldig zu sein mit mir, mit anderen. Aber alles unter dieser Perspektive, die Ewigkeit ist jetzt schon da und wir werden bald ein Teil von ihr sein. Amen. Ich lade ein zu